Ja, herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und Medienbranche zum Plausch einlade über das Leben und die Arbeit drumherum und diese Woche endlich wieder mit einer weitestgehend wiederhergestellten Stimme. In der letzten Woche habe ich schon erzählt, Corona hat mich gekriegt und ich war 2 Wochen und ein bisschen länger ziemlich da niedergelegen und konnte meine Stimme und auch den Rest des Körpers nicht so richtig bewegen. Das liegt in der Vergangenheit, zum Glück, ich bin heilfroh und konnte deswegen relativ gestärkt, aber auch wieder beeinträchtigt und zwar von den affigen Hitzen gerade da draußen in der Welt. In Hamburg hatte es 30 Grad zum Zeitpunkt der Aufnahme, meinen Gast begrüßen und dieser Gast heißt Vivian Maria Köhler, sie ist Lead Artist beim Paint Bucket Games Entwicklerteams. Und Paint Bucket Games, die kann man tatsächlich für einige Spiele kennen. Die sind ein mittlerweile doch relativ großes Entwicklerteam aus Berlin. Die sitzen da im Saftladen. Der Saftladen kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Coworking Space für einige Indie-Entwicklerteams dort in Berlin. Da sitzen auch noch ein paar andere Studios zusammen. Und Paint Bucket Games hat in der Vergangenheit, ich nehme einfach mal 2 Spiele heraus, Titel veröffentlicht, die durchaus hoffentlich vielleicht den einen oder anderen Menschen da draußen erreicht haben. Einer davon ganz bestimmt, und zwar Through the Darkest of Times, ein Spiel, das den zivilen Widerstand im Berlin des Zweiten Weltkriegs gegen den Nationalsozialismus thematisiert und erlebbar, spielbar macht. Ein Spiel, das mehrfach ausgezeichnet wurde und für das auch Vivian, mein Gast heute, maßgeblich den Pinsel geschwungen hat. Und dann noch ein 2. Spiel, etwas kleiner, sage ich mal, von der Aufmerksamkeit, das es bekommen hat, aber ein Spiel, das mir persönlich ganz besonders am Herzen liegt, denn ich habe daran mitgearbeitet. Das Spiel heißt Forced Abroad, erzählt die Geschichte eines Zwangsarbeiters aus den Niederlanden, der im Zweiten Weltkrieg zu einem Arbeitslager nach Deutschland bei München kommt und dort eine wechselreiche, dramatische Geschichte erlebt, basierend auf dem Tagebuch eines real existierenden Zwangsarbeiters aus dieser Zeit. Von diesem Tagebuch haben wir uns inspirieren lassen und ich durfte als Autor die Geschichte schreiben für das Spiel. Das findet ihr im App Store eurer Wahl, Forced Abroad. Ich werde es auch in der Folgenbeschreibung verlinken. Und auch dort habe ich als Autor quasi zusammengearbeitet mit Vivian an den Illustrationen für das Spiel. Und deswegen habe ich mich ganz besonders gefreut, jetzt endlich mit ihr sprechen zu können. Es war ein ganz besonders tolles Gespräch, obwohl wir beide unter der Hitze gelitten haben, aber eben auch deswegen so schön, weil wir beide, glaube ich, uns einander mal danken wollten, wie sich dann herausgestellt hat, für die schöne Zusammenarbeit in der Vergangenheit. Und das war so ein bisschen der Schirm, unter dem dieses Gespräch stand, das insgesamt wirklich ein sehr interessantes war, mit vielen interessanten Einblicken in die Stadt Berlin, in die Arbeit eines Lead-Artists und alles drumherum. Und damit würde ich einfach sagen, halten wir uns nicht länger auf und springen direkt rein in diese leicht verschwitzte Folge von Okay Cool trifft mit Vivian Maria Köhler. Vor allem, es ist ja auch wirklich angemessen, sich die Flüssigkeit reinzujagen, wie es nur geht. Ich habe gesehen, also nicht nur in Hamburg ist es momentan super heiß, sondern auch in Berlin. Und ich finde, das Thema Wetter übrigens ist völlig zu Unrecht so verrufen als schlechtes Smalltalk-Thema. Ich finde, es ist eines der wichtigsten Themen überhaupt. Und deswegen frage ich dich einfach mal, mit Blick auf die Wetter-App, die ich gerade in der Hand habe und die mir Berlin anzeigt, wie kommst du klar mit Temperaturen um die 30 Grad?
Also ich habe das Glück, dass ich in so einer Altbauwohnung wohne, im Erdgeschoss.
Großartig, ja.
Deshalb, also ich habe halt auch die Möglichkeit, ins Büro zu gehen, aber das mache ich momentan nicht, wenn es so heiß wird, weil das ist einfach unerträglich. Ich bin ja dann eher so hier in meinem, an meinem Schreibtisch zu Hause und schwitze so ein bisschen vor mich hin, aber nicht so schlimm wie halt im Büro, deswegen.
Also kein Sommermensch höre ich daraus.
Überhaupt nicht.
Ist ach, gar nicht wie meins. Schön. Wir fühlen uns verbunden, hoffentlich.
Oh mein Gott.
Ja, total. Wahnsinn. Ich habe so viele Fragen. Wo fange ich an? Was ist dein liebstes Urlaubsland?
Oh Gott. Schwierige Frage.
Richtig aufgeregt jetzt.
Ich mag Venedig ganz gerne.
Aber das ist wieder sehr warm. Ich hatte jetzt gerechnet
ja,
mit einer...
Ja, aber Venedig im März ist okay.
Ah, warst du schon mal dort im März?
Ja. Im Jahr 2018. Und da war es auch nicht so voll und es war sehr schön und sehr angenehm und das ging. Das ist so, sind so die Sommertemperaturen, mit denen ich leben kann.
War das ein klassischer Urlaub oder war das eine berufliche Reise?
Das war ein klassischer Urlaub mit einer Freundin zusammen, einfach so ein Städtetrip.
Fantastisch. Mhm. Warst du vorher schon mal in Venedig gewesen oder war das das erste Mal tatsächlich?
Das war das erste Mal und es war auch ganz witzig, weil wir haben die Reise so ganz spontan gebucht, nachdem wir irgendwie zusammen gefeiert haben. Und dann war so, ach komm, lass mal nach Venedig fahren. Weil die Freundin von mir, die war halt schon öfters in Venedig und findet es total toll dort. Und ich kann es inzwischen auch nachvollziehen.
Ja.
War total super. Also wir sind da dann auch so abends rumgelaufen, sind dann auf so einem kleinen Marktplatz gekommen, wo so ein Live-Konzert stattfand. Das war total toll. Da waren so ältere Herren auf der Bühne, die sahen aus wie Lehrer und haben dann so Depeche Mode gecovert und so weiter. Das war so cool. Es war so nice.
Ich habe Venedig noch nie besucht, aber ich habe ein ganz großes Verlangen, nicht zuletzt auch deswegen, weil ich als Kind geprägt wurde von den Indiana Jones Filmen und dort spielt ja auch einer der Filme teilweise in Venedig. Das hat mich damals schon völlig begeistert. Dann habe ich aber gehört, vor ein paar Monaten erst, und jetzt muss ich dich fragen, ob das stimmt, dass es in Venedig überall sehr stinken soll. Ist das richtig? Hat das so ein Odeur?
Also, als ich dort war, war es nicht so schlimm. Ich glaube, es hat wirklich was mit den Sommertemperaturen zu tun. Also, wenn wirklich die Sonne aufs Wasser knallt und auch viele Leute dort sind, dann fängt es halt an zu müffeln. Meine Eltern waren dort im Sommer und die meinten halt, dass es jetzt nicht so angenehm war.
Um Gottes Willen.
Aber als ich da war, habe ich eigentlich so gut wie gar nichts gerochen. Also, es war ganz normal.
Und jetzt muss ich nochmal zurückkehren zu deiner Erdgeschosswohnung. Ich habe ja selber 8 Jahre in Berlin gewohnt und hätte niemals in dieser Zeit jemals irgendwo eine Erdgeschosswohnung genommen. Einfach nur aus Angst davor, völlig ausgeraubt zu werden eines Nachts. Was hat es damit auf sich? Gab es keine anderen Optionen oder war das eine absolut willentliche Entscheidung?
Also ich wohne zwar im Erdgeschoss, aber ich wohne in einem Hinterhof. Heißt, es kommen keine Leute von der Straße irgendwie an meinem Fenster vorbei, sondern sind halt eher die Nachbarn und die Müllmänner. So.
Sehr
und
der Postbote. Gut.
Deswegen, das geht schon mal. Ich hatte auch Zweifel und ja, meine Wohnungstür ist jetzt auch nicht so stabil. Zumindest sieht sie nicht stabil aus.
Ja.
Ich habe halt sehr lange bei meinen Eltern gewohnt. Ich komme halt auch ursprünglich aus Berlin, so habe ich, bis ich 23 war, glaube ich, bei meinen Eltern gewohnt und das war mir dann irgendwann zu viel und dann habe ich angefangen, nach einer Wohnung zu suchen und habe halt keine gefunden und dann hat eine gute Freundin von mir, die hier auch vor noch einem Jahr wohnte in diesem Haus, meinte dann so zu mir, hier im Erdgeschoss ist eine Wohnung frei, frag doch einfach mal, hier ist die E-Mail-Adresse von der Hausverwaltung und das habe ich dann gemacht und habe die Wohnung dann auch bekommen. Also ohne Stress.
Ist das auch deine deine Pandemiewohnung jetzt gewesen in den letzten 2 Jahren oder bist du da frisch reingezogen?
Ich bin im September 2020 eingezogen.
Oh ja,
also,
ja.
Ich habe die ersten Pandemiemonate noch bei meinen Eltern verbracht, was nicht so toll war, aber ja.
Ja, jetzt bin ich mal ganz gespannt. Also auch bitte gerne möglichst grob verorten, aber wenn du es sagen möchtest, wo ist denn ganz grob die Wohnung, in der du jetzt wohnst?
Innerhalb des Rings.
Ja.
Und in der Nähe von einigen coolen kulturellen Einrichtungen.
Sind wir mehr so im Osten oder im Westen der Stadt?
Westen.
Ist das weit weg von da, wo du aufgewachsen bist?
Mit der Bahn so 45 Minuten.
Oh ja, aber das könnte.
Aber ich kann durchfahren.
Das könnte auch alles heißen in Berlin eigentlich. Ich versuche gerade so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, wie groß der Kulturschock für dich gewesen ist, dort jetzt zu wohnen, wo du jetzt bist, im Vergleich dazu, wo du aufgewachsen bist. Weil ich habe, wie gesagt, ich habe da jetzt nur 8 Jahre gewohnt, aber was ich auch gemerkt habe in dieser Stadt, je nachdem, wo man ist in dieser Stadt, fühlt sich das sehr, sehr anders an. Und da versuche ich gerade so ein bisschen rauszuhorchen, ob die Lebenswelt, sage ich mal, in der du dich jetzt aufhältst, eine völlig andere ist als die, wo du aufgewachsen bist.
Also ich kann dir das gerne sagen, aber ich würde dich dann bitten, das einfach rauszubiepen.
Okay, dann biepen wir das. Okay, machen wir.
Genau, also ich wohne...
Piep! Ja. Piep, 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 piep. Okay, und vorher aufgewachsen?
In...
Piep, 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 piep. Ah, krass. Okay.
Ja.
Das haben wir jetzt rausgebiebt, aber ich habe jetzt die Info und kann euch Leuten da draußen sagen, das sind tatsächlich, zumindest von dem, wie ich es kenne, sehr unterschiedliche Lebenswelten. Krass.
Oh ja, oh ja.
Fühlst du dich wohl da, wo du jetzt bist?
Ja, also wäre schon cool, einen Balkon zu haben,
ja.
Weil Pflanzen und so sind schon cool. Aber ja, also dadurch, dass ich hier in diesem Hinterhof wohne, ist es auch relativ ruhig. Und das ist schon ganz angenehm. Also meine Nachbarn sind auch alle total nett.
Schön.
Und ich komme ganz gut zurecht.
Aber das bedeutet ja auch, wenn ich es richtig verstehe, dass vom Elternhaus bis zu deiner jetzigen Wohnung keine Zwischenstation war, wo man mal sagt, so, jetzt wohne ich, weiß ich nicht, einen Monat in Neuseeland oder reise durch Australien oder besuche China oder was. So eine Station gab es jetzt nicht in dem Leben bisher.
Nee, leider nicht. Hätte ich gerne irgendwie gemacht, ja. Aber ich bin tatsächlich gleich nach dem Abitur an die Games Academy. Und da war irgendwie nichts dazwischen. Also war auch gar nicht wirklich das Geld dafür da, jetzt irgendwie mal ein Jahr irgendwie auszuwandern oder irgendwo anders zu leben. Aber vielleicht mache ich das irgendwann mal.
Du hast es schon gesagt, Games Academy. Für die Leute, die das noch nie gehört haben, möchtest du das mal ganz kurz in einem Satz erklären? Was ist das eigentlich?
Ja, die Games Academy ist eine schulische Einrichtung. Die gibt es einmal in Berlin und einmal in Frankfurt am Main. Und dort geht man halt hin, das ist eine private Schule und dort kriegt man dann eben fundamentale Dinge über Games vermittelt, Programmieren, Artbereich, Producing, Game Design. Ich persönlich war halt im Artbereich tätig, oder nicht tätig, das ist jetzt falsch formuliert, aber ich war halt in dem Artkurs und habe dort sehr viel beigebracht bekommen. Also Grundkenntnisse in 3D, Grundkenntnisse in 2D, Modellieren und so weiter. Und dann haben auch nebenbei noch Games erstellt in Projekten.
Weißt du, was ganz lustig ist? An der Games Academy habe ich ein paar Semester lang unterrichtet im Fach Deutsch, weil das wird da auch angeboten, ne?
Und ja, oh Gott.
Wir sind uns wie du das gesagt hast, so ertappt. Aber ich glaube, wir sind uns nie über den Weg gelaufen. Ich glaube, unsere Zeit dürfte sich so ein bisschen überschnitten haben, glaube ich. Aber
wann hast du denn da gelehrt?
Oh, warte, pass auf. Ich erinnere mich zurück. Es muss angefangen haben 2017 bis 2021.
Ah, okay, weil ich bin nämlich im Jahr 2016 gestartet an der Games Academy. Und da hatte ich noch, Gott, wie war sein Name? Dennis Kogel?
Ja, das war quasi von dem Fach mein Vorgänger quasi.
Ja, genau, den hatte ich als Deutschlehrer.
Ach, wie lustig. Ach, guck mal, da haben wir uns ja knapp verpasst. Aber, aber auch super lustig, dass wir uns so in den Gängen begegnet sind. Das ist ja ein super interessantes Gebäude, wo das, ich weiß gar nicht, ob die jetzt mittlerweile umgezogen sind, aber vorher, das kann man ja sagen, waren sie in der Rungestraße in Berlin. Mhm. Direkt übrigens auch beim Redaktionsgebäude, benachbart von Weiß in Berlin. Und das war ganz lustig, weil ich war da dann sehr oft, also erst war ich da ja als Dozent quasi sowieso immer eine ganze Weile und dann auch super skurril und das wurde mir dann erst klar, als ich dann da reingerutscht bin, unten drunter gibt es einen, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, im Erdgeschoss quasi gehört schon ein Teil zu einem Theaterinstitut, wo junge Schauspielerinnen und Schauspieler ausgebildet werden. Ja. Wusstest du das?
Ja, das wusste ich. Aber ich hatte nie was mit den Leuten zu tun.
Ja, das ist nämlich lustig, weil ich war mal mit einer Schauspielerin zusammen und so bin ich überhaupt an diese Ecke da noch rangekommen, was da unten drin ist. Und das war einfach, alles, was ich sagen will, ist, ich war da eine ganze Weile in diesem Gebäudekomplex unterwegs und habe dich nie dort gesehen.
Ich war auch hauptsächlich in der 4. Etage, weil das waren dann irgendwie ab dem 2. und 3. Semester in meinem Verlauf so die Artisträume, wo die ganzen Künstler untergebracht waren.
Wie hat dir das denn da gefallen? Weil ich bin auch ganz neugierig, weil also nicht nur, wie es dir da gefallen hat, sondern wenn man in Berlin wohnt oder nach Berlin zieht, um in diese Richtung so Art Design oder überhaupt Spielentwicklung irgendwas zu machen, man könnte ja zum Beispiel auch an die HTW-Uni gehen. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Wie sah denn bei dir der Entscheidungsprozess aus, dass du gesagt hast, nee, ich gehe jetzt an diese private Hochschule?
Ja, ich habe gar nicht weiter drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ich war halt einfach so, ja, ich hab so eine Werbung gesehen in der U-Bahn und habe dann mit meiner Mutter drüber gesprochen, hatte dann auch, während ich mein Abitur gemacht habe, in den Herbstferien einen Schnupperkurs an der Games Academy gemacht. Und das hat mir halt gut gefallen und ich fand die Dozenten toll. Ich fand das gesamte Ambiente cool und wollte da dann halt lernen. Das war dann so der Entscheidungsträger. Und das habe ich dann gemacht.
Wie lange war die Ausbildungszeit da?
Also 4 Semester, 2 Jahre.
Ja, also das heißt, du warst ab, Gott, welches Jahr war das? 2016? Von 2016 bis 2018 warst du dort.
Genau.
Und danach bist du direkt bei Paint Bucket gelandet?
Nicht direkt. Ich habe dann erstmal für 5 Monate ungefähr bei einem Biomarkt gejobbt, weil ich keinen Job gefunden. Ich hatte halt während der Games Academy Zeit dann schon mal Bewerbungen geschrieben, so 2 Stück an der Zahl, und durfte dann auch A-Tests dafür machen, aber es hat dann halt nicht funktioniert, hat nicht geklappt und war auch okay. Und ich wollte dann irgendwas machen, um schon so ein bisschen Geld zu bekommen und einfach die Zeit zu überbrücken. Und mein ursprünglicher Gedanke war, okay, ich arbeite in Teilzeit bei diesem Biomarkt und dann in den freien Tagen, die ich habe, arbeite ich an einem Portfolio. Hat nie geklappt. Ich habe kein einziges Mal in meinem Portfolio gearbeitet, weil ich auch irgendwie ständig total fertig war und die Leute immer krank waren und ich dann öfter da war, als ich eigentlich wollte. Und im November 2018, November 2018 habe ich dann eine Nachricht von Jörg bekommen über Facebook und er hat mich dann gefragt, ob ich mal vorbeikommen möchte, in den Saftladen kommen und mir das Spiel angucken mag. Und ich hatte dann erstmal so einen inneren Konflikt, weil ich so war, so, ich arbeite doch jetzt im Biomarkt, ich kann doch die jetzt nicht einfach alleine lassen. Aber im Endeffekt war es schon die beste Entscheidung für mich. Ich wollte da auch unbedingt weg. Ich habe halt schon richtig gemerkt, dass mir das gar nicht gut tut, dort zu arbeiten, weil ich habe mich so ein bisschen unterfordert gefühlt in gewisser Hinsicht. Ist natürlich cool, so in meinem Supermarkt zu arbeiten und einfach mal einen ganz anderen Blick auf die Dinge zu bekommen, wie das auch alles funktioniert und so. Aber ich war schon sehr froh darüber, dort nicht mehr arbeiten zu müssen. Also,
Das ist ja auch echt spannend. Ich habe nämlich im Vorfeld mich natürlich so gut wie ich konnte schlau gemacht über das, was du gemacht hast und was deine Arbeit so auszeichnet und was so dazugehört. Und da bin ich über ein Spiel gestoßen, für das du die Illustration gemacht hast. Und das passt ja wie die Faust aufs Auge, oder sollte ich sagen, wie die Gurke ins Gurkenglas zu deiner Biomarktgeschichte. Nämlich, es gibt ein Spiel, bei dem du mitgearbeitet hast. Das heißt, oh Gott, ich wieder mit meinem doofen Dialekt-Sprachfehler. Ich krieg das jetzt nicht hin. Ich habe immer ein Problem mit G und K. Ich werde es jetzt aussprechen wie K, es ist aber ein G. Achtung, Greta the Grape.
Also, Greta the Grape,
ich krieg's nicht hin. Ohne Witz, ich hatte vor einigen Ausgaben hatte ich einen Gast aus Bremen und ich habe schon wieder falsch gesagt. Es heißt Bremen und ich krieg es einfach nicht hin. Ich scheitere an diesem Buchstaben. Also nochmal, Greta, oh Gott! Ich kann es nicht. Also, ich habe es jetzt einmal richtig gesagt. So, an diesem Spiel hast du mitgearbeitet. Und das ist ein ganz süßes, das habe ich entdeckt, auf itch.io. Übrigens in Zusammenarbeit mit der Lara Keilbart, die hier auch schon mal zu Gast war. Und dort geht es im Grunde um Früchtchen, die durch einen Zug laufen und sich so ein bisschen anquatschen. Und das passt ja wunderbar zu dieser Biomarktgeschichte. Jetzt frage ich mich, ist das Zufall oder hat das wirklich miteinander zu tun?
Wer weiß.
Oh, wird das ein Geheimnis oder was?
Ehrlich gesagt, kann ich mich gar nicht mehr so genau dran erinnern. Ach so. Also, Lara
weiß, sagt sie. Alles klar.
So ein Teaser, Lara und ich waren halt zusammen in Schweden in dem Spell Collectivet für ein paar Tage und haben uns halt gefunden und zusammen an diesem kleinen Spiel gearbeitet. Sie hat halt das Narrative gemacht und ich habe die ganzen Grafiken gemacht und sie hat dann auch in der Engine alles so ein bisschen zusammengebaut. Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Engine das war. Das war irgendwas ganz, ganz Exotisches. Weil wir haben halt beide irgendwie nicht so wirklich gewusst, wie wir das jetzt so zusammenbringen, was wir da kreieren. Und es war halt so ein richtig süßes, kleines Nebenprojekt, ein süßes Game Jam und hat auch echt Spaß gemacht, mit ihr zusammenzuarbeiten. Das war wirklich toll.
Richtig süßes, kleines Spiel und es sieht da wirklich hübsch aus. Jetzt aber dann nochmal zurück zu diesem, also finde ich ja, sehr, sehr spannenden Abschnitt in deinem Leben. Ende der Ausbildung und dann die Feststellung, die beiden Bewerbungen, die ich abgesteckt habe, die tragen nicht, da sind wir wieder bei der Metapher, so richtig Früchte. Wie war das denn für dich? Kannst du dich dann noch erinnern? War das so ein Moment, wo du dachtest, mein Gott, habe ich jetzt die letzten 2 Jahre hier in den Sand gesetzt? Bin ich hier eigentlich richtig? Will mich diese Industrie? Oder bist du da völlig anders rangegangen?
Also, als ich die Absagen bekommen habe, muss ich sagen, war ich gar nicht mal so enttäuscht. Bei dem einen Studio habe ich es mir halt schon gedacht. Das eine Studio war halt hier in Berlin. Und da habe ich schon, während ich diesen Test gemacht habe, gemerkt, dass es nicht wirklich meins ist. Und war dann irgendwo auch ein bisschen froh, dass ich die Absage bekommen habe, so böse das jetzt vielleicht auch klingt. Das andere Studio hat seinen Sitz in Hamburg und hat auch eine ehemalige Mitstudentin von mir gearbeitet oder arbeitet da sogar immer noch. Und Ja, das war ganz cool und ich hätte mich gefreut, wenn ich die Zusage bekommen hätte. Aber ja, am Ende war es eigentlich auch ganz gut, weil sonst hätte ich nach Hamburg ziehen müssen, was jetzt nicht so schlimm ist, aber es wäre halt auch irgendwie voll krass gewesen. Ich hatte, davor hätte ich ein bisschen Angst gehabt, muss ich ehrlich sagen, weil ich halt immer in Berlin gelebt habe und immer so bei meiner Mutti so in der Nähe und war immer ganz toll so. Ja. Inzwischen kann ich es mir auch anders vorstellen, inzwischen kann ich mir auch vorstellen, irgendwo anders zu leben als in Berlin, aber damals war es halt nicht so. Ich dachte mir die ganze Zeit, dass es schon irgendwann kommen wird. Klar, ich hatte dann, während ich im Supermarkt gearbeitet habe, immer mal wieder Zweifel und dann auch mal so ein paar Episoden, wo ich mir wirklich dachte, okay, du bist wirklich nicht gut genug dafür oder keine Ahnung, irgendwie kriegst du das alles nicht hin. Aber es hatte nichts damit zu tun, dass ich nicht geglaubt habe, dass meine Skills nicht gut genug waren, sondern eher mit meinem Time-Management, dass ich es einfach nicht geschafft habe, mein Portfolio zu machen. Und war dann sehr, sehr happy darüber, dass Jörg mir geschrieben hat und mich eingeladen hat, ohne dass ich irgendwie ein Portfolio hingeschickt habe oder eine Bewerbung oder irgendwas. Also es kam halt wirklich von ihm aus und das war sehr toll für mich. Und es hat sich ja alles ganz gut entwickelt und ja, bin ich sehr glücklich drüber.
Hat Jörg dir mal eröffnet, also Jörg Friedrich übrigens war hier auch schon zu Gast, für diejenigen, die es jetzt nicht ganz verorten können in Vornamen, hat er dir mal eröffnet und erklärt, wie er eigentlich auf dich gekommen ist?
Ja, also ich kenne ja Jörg und auch Sebastian Schulz von der Games Academy, die waren ja beide meine Dozenten. Und Anjan Anhut war auch ein Dozent von mir.
Ach.
Und ja, Anjan Anhut hat ja auch so 2D-Character-Design und so weiter unterrichtet. Und ich war ja immer so, ich war halt in der Games Academy mitunter eine der 2D-Artists. Und Anjan hat mich scheinbar Jörg und Sebastian empfohlen, weil die eben nach Verstärkung im Art-Bereich brauchten und für Through the Darkest of Times. Und da hat Anjan mich dann halt erwähnt. Und so kam das alles zustande. Und ich habe dann für Sebastian und Jörg einfach mal ein bisschen gearbeitet, so auf Freelancer-Basis für 1-2 Monate neben meinem Job. Das habe ich dann irgendwie hinbekommen. Und es hat dann ganz gut funktioniert. Ich war dann auch irgendwie für eine Woche mal dort im Saftladen, hab mit denen zusammengearbeitet und es hat alles sehr gut funktioniert, hat auch harmoniert und so weiter. Und dann haben wir den Entschluss getroffen, dass ich festangestellt werde. Und so ist es dann gekommen. Im Februar 2019 war ich dann festangestellt bei Paint Bucket Games.
Ach, das ist ja wirklich spannend, weil im Jahr 2019, glaube ich, muss es gewesen sein, da haben sich unsere Wege dann tatsächlich zum allerersten Mal sogar persönlich gekreuzt. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Das waren, ich glaube, nicht mal 10 Sekunden. Aber kannst du dich noch erinnern, was ich meine?
Nein. War das vielleicht diese nee, keine Ahnung.
Oh, jetzt bin ich aber neugierig, was du sagen wolltest. Okay, vielleicht.
Warst du mal im Saftladen, um ein Interview mit Jörg zu führen?
War mal dort, aber da war ich später. Ich habe tatsächlich, und ich glaube, das ist das richtige Jahr, im Jahr 2019 auf der EGX in Berlin, da bin ich dir ganz kurz quasi in die Arme gelaufen, an dem Stand von Paint Bucket Games, und habe mit dir, ich glaube, 3 Sätze ausgetauscht, weil ich wollte eigentlich zu Jörg, mit dem ich verabredet war, und habe dich gefragt, ob du weißt, wo Jörg gerade ist. Und das war zum ersten Mal, dass sich unsere Wege quasi gekreuzt haben. Und das war ja dann wirklich ganz frisch nach der Anstellung.
Oh mein Gott, es ist total witzig, weil ich habe ja auch vor ein paar Wochen mit Tristan eine Episode aufgenommen.
Ja,
für seinen Podcast.
Richtig, stimmt. Ja.
Und er meinte halt auch so, ja, wir haben uns doch schon mal getroffen und so weiter. Und ich so, nee, wir haben uns doch gerade letztens erst das erste Mal gesehen und so weiter. Und ich konnte mich auch nicht mehr an ihn erinnern. Wir waren wohl sogar zusammen Mittagessen mit Jörg und Co.
Okay, krass.
Und ich kann mich daran nicht erinnern. Also es tut mir sehr leid.
Nö, es ist vollkommen okay. Wir waren ja immerhin nicht Mittagessen, es waren nur 4 Sätze. Aber ist das so ein Ding bei deinem Gedächtnis? Also sind da manchmal so, weiß ich nicht, Flecken drin einfach?
Ich weiß nicht, eigentlich nicht. Also ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, dass ich mir relativ gut Gesichter merken kann. Ja. Aber ich glaube, ich muss offenbar auch einfach, nicht. Also ja, ich habe gerade so eine leichte Existenzkrise. Ich glaube, Ja, ja, muss aber ich mal drauf achten.
Aber wie schön. Aber ich bin auch ganz froh, weil da war ich auch sehr hektisch. Da war ich, glaube ich, bin ich so im Vorbeigehen an dir vorbeigelaufen. Da gibt es auch nicht viel zu erinnern. Das war nur ganz kurz. Aber das war für mich eine wunderbare Brücke in Vorbereitung des Gesprächs, dich damals zu fragen, wie war denn für dich diese Messe dort? Also diejenigen, die es nicht kennen, EGX, eine, oh Gott, das ist eigentlich komplett falsch, wenn ich das so sage, aber ich sage es trotzdem, eine ganz kleine Mini-Gamescom in Berlin gewesen, also wirklich mini, mini klein. Es gibt dort Panels oder gab dort Panels, Seminare, natürlich auch viele Indie-Entwicklerteams, die ihre Spiele ausgestellt haben. Alles fand ich sehr nett und sehr charmant und sehr liebenswert. Und dort standst du ja dann, haben wir jetzt festgestellt, quasi frisch fest angestellt bei Paint Bucket Games an dem Stand und hast nämlich einfach mal an mit Leuten geredet, die auf diesen Stand zugeschlendert sind. Wie war denn diese Messe für dich? Weil das war ja dann für dich eigentlich so das erste große Branchenevent nach deiner ersten Anstellung in der Spielebranche.
War die EGX nicht sogar im November 2019?
Das kann sehr gut sein, ja. Das
Weil davor waren nämlich noch die Gamescom und ich glaube auch die PGA. Mhm. Also ich weiß, soweit ich mich entsinnen kann, kann natürlich jetzt auch sein, haben wir jetzt schon festgestellt, dass ich mich irre. dass ich meine, dass die Gamescom die erste große Spielemesse war, auf der ich jemals war als Angestellte. Also ich war halt zuvor auch nie bei der Gamescom gewesen, aber Paint Bucket Games hat mir halt voll viel ermöglicht, so auf Messen zu gehen, mit Leuten zu reden. Und es ist immer sehr aufregend. Die ersten paar Male, also sprich der erste Tag ist immer ein bisschen schwierig, weil man erstmal reinkommen muss. Mhm. Und ich habe immer so voll Angst und bin richtig nervös und kann auch nicht wirklich Interviews geben und so weiter. Aber irgendwann kommt man ja so rein und kann sich richtig gut mit den Leuten unterhalten. Und das ist immer total schön, so deren Sichtweise zu hören. Oder wenn sie beispielsweise in der Gamescom waren Leute, die haben die Demo von Through the Darkest of Times komplett durchgespielt. Die standen da wirklich eine Stunde an unserem Stand mit Kopfhörern auf und haben dieses Spiel gespielt. Und das war dann total spannend, im Nachhinein mit denen zu reden und wie die das alles so erlebt haben. Und das ist immer sehr schön. Also ich freue mich auf die nächsten Messen.
Wirst du dieses Jahr auf der Gamescom tatsächlich sein?
Vielleicht.
Wow, das klingt so, als dürftest du es nicht sagen.
Ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht sicher, ob ich es sagen darf oder nicht. Also
okay,
ich sag
gut.
Mal, ja. Ich sag mal so, ich werde schon da sein.
Ja, auf irgendeine Art und Weise.
Genau.
Kann ja auch psychisch bedeuten, quasi in Gedanken anwesend. Das ist ja alles
richtig.
Ja, genau. Mensch, also eine Geheimniskrämerei. Ich wusste nicht, dass wir hier einen Podcast aufnehmen, der über so viele heißen Pfannen drüber läuft. Okay. Okay. Aber das heißt, ich nehme jetzt vor allem mit, diese Situation am Stand zu stehen, Fragenden das Spiel zu erklären, Fragen überhaupt zu beantworten. Das scheint dann was zu sein, was dir gut gefällt.
Ja, ich mach's halt, weil ich's muss. Und
okay, also völlig anders.
Also am Ende macht's dann halt doch schon Spaß. Also es ist nicht so, also es ist schon cool, ist dann auch eine tolle Erfahrung, aber ja, ich bin halt auch eine dieser Personen, die eher so auf der introvertierten Seite sind. Und das ist dann immer sehr anstrengend und zerrt immer sehr an mir und hat auch ein bisschen was mit Überwindung zu tun. Ich kann dir mal kurz sagen, ich war sehr nervös, bevor wir diesen Podcast angefangen haben. Ich habe mir die schlimmsten Dinge vorgestellt.
Unser Podcast hier heute?
Ja, es war auch schon,
Ach du liebe Zeit.
Aber jetzt ist alles gut. Also jetzt fühle ich mich ganz gut. Jetzt bin ich in der Situation drin. Jetzt habe ich schon ein bisschen was erzählt und alles super. Hey. Aber ja.
Hätte ich im Vorfeld noch beruhigend auf dich eingewirkt. Aber ganz ehrlich, das ist dann wahrscheinlich einfach, weil du Profi bist. Ich habe es nicht rausgehört. Ich dachte so, Mensch, sie fühlt sich hier direkt so, also sie hört sich hier so direkt so an, als wäre sie hier schon völlig angenehm unterwegs. Ich muss gar nichts mehr sagen. Du klangst wie ein Vollprofi. Und dann dachte ich, naja gut, dann können wir loslegen.
Ja, das freut mich, dass man meine Nervosität nicht mitbekommt. Ja.
Aber du wolltest gerade das so andeuten, schon den Satz, dann habe ich dich dooferweise unterbrochen. Du malst dir dann so die schlimmsten Dinge aus.
Ja, also ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass ich einfach nicht so viel Übung habe.
Ja.
Und generell nicht viel über mich selbst rede in dem Sinne. Vor allem mit Menschen, die ich jetzt nicht persönlich kenne.
Oder
wir kennen uns ja persönlich, aber du weißt, was ich meine.
Also wir kennen
uns ja trotzdem irgendwie fremd so.
Aber wir kennen uns ja jetzt drei Sätze lang, beziehungsweise auch nur ich dich, weil wir haben schon gelernt, du hast es wieder vergessen. Ist okay, ist vollkommen okay.
Das wirst du mir jetzt für immer vorwerfen, oder?
Für immer.
Oh nein.
Nein.
Ich habe gerade den Faden verloren.
Ich auch.
Was wollte ich sagen?
Ich habe es auch vergessen.
Okay.
Das ist vielleicht der ideale Moment, um eine kleine Anekdote von mir zu erzählen, damit du mal kurz durchatmen kannst, und zwar folgendes. Ich habe heute erlebt einen wirklich heißen Tag. Wir haben das Thema schon gehabt. Es war mir auch sehr wichtig, das mal anzusprechen, weil der Austausch tut mir gut. Ich habe den ganzen Tag schlechte Laune gehabt wegen des Wetters und das hat sich geändert, als wir dann angefangen haben, miteinander zu sprechen. Und als ich gehört habe, dass du auch so ein Winterkind bist. So, und das nur am Rande. Jetzt nochmal zurück zum Kern, von dem, was ich eigentlich erzählen wollte. Wir haben jetzt, ich kann es sagen, volle Transparenz, 18.09 Uhr. Und ich habe vor dem Gespräch mir gedacht, ach guck mal, Dom, du bist ein erwachsener Mensch, gibt niemand, der dir irgendwas zu sagen hat. Mach dir jetzt mal eine schöne kleine Weinschorle. Weißt du, draußen hat es 95 Grad, das hast du dir verdient, lange Woche liegt fast hinter dir, mach das einfach. Also kleiner Absacker in das Gespräch hinein. So. Und dann habe ich mir ein Glas rausgeholt, habe einen, also wirklich fantastischen Weißwein reingeschüttet, Klammer auf, weiß ich nicht, 4,99 Euro oder so, aber das ist in meiner Welt schon High Quality. Bin damit sehr zufrieden, Schraubverschluss, Klammer zu, und habe das dann reingeschüttet und ging an den Schreibtisch, startete das Programm und traf mich hier mit dir. Und dann merkte ich nach den ersten paar Schlucken, vor einer Viertelstunde oder so, als das Gespräch begonnen hat, ich habe was vergessen. Und weißt du, was ich vergessen habe?
Hm?
Die Schorle. Ich habe mir einfach nur Weißwein reingeschüttet.
Aber ganz ehrlich, purer Weißwein ist halt auch super.
Es ist so lecker. Was mich zu der Frage führt, okay, Weißwein scheint schon mal auf der Top-Liste der alkoholischen Getränke bei dir ganz weit oben zu sein.
Mhm, ja. Rotwein aber auch. Rotwein kämpft sich auch so langsam nach oben bei mir.
So, und das ist jetzt interessant. Jetzt muss ich tatsächlich mal die sensible Frage stellen, wenn du sie beantworten magst. Darf ich fragen, wie alt du bist?
Okay. 25.
Oh, mein Gott, du hast dieses Talent, Fragen zu beantworten, so dass ich mich schlecht fühle, sie gestellt zu haben.
Es tut mir leid.
Dieses Warten und dieses Ausatmen, dieses, oh Gott, was habe ich denn jetzt gefragt?
Das okay. Tut mir sehr leid, das ist nicht so gemeint.
Okay, das ist gut zu wissen. Also 25, ich frage nämlich deswegen, ich habe die Erfahrung gemacht, das ist ein Klischee, aber es stimmt offenbar tatsächlich, weil es die Mehrheit der anekdotischen Erfahrungen bestätigt, mit steigendem Alter lernen Menschen tendenziell Rotwein zu wertschätzen. Und ich frage mich, warum? Warum ist das so? Also ist das so eine self-fulfilling prophecy, weil alle glauben, Rotwein ist dieses alte Menschengetränk, oder woran liegt es? Was ist bei dir der Grund, warum jetzt erst der Rotwein ab 25 plus eine Chance hat?
Oh, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe vorher auch nie wirklich Alkohol getrunken.
Ja.
Ich war halt eher diejenige, die Leute betrunken gemacht hat.
Okay.
ja. Ich habe nämlich gekellnert. Für sehr lange Zeit.
Nee, das musst du jetzt bitte in aller Ausführlichkeit erzählen, weil die Leute, die hier schon treu zuhören und schon eine Weile diesen Podcast verfolgen, werden es immer wieder gehört haben, immer wenn Menschen erzählen hier, die zu Gast sind, von ihren Gastronomieerfahrungen, verneige ich mich voller Respekt und Ehrfurcht, weil ich finde, dieser Job, egal was man genau macht in der Gastro, erfordert so viel Disziplin und Koordinationsfähigkeit und weiß ich nicht, Selbstbeherrschung, alles Dinge, die ich nur so halb habe. Und deswegen höre ich da immer völlig begeistert zu. Und deswegen erzähl alles, wo in deinem Leben war dieser Job? Wie sah das aus? Was für Erfahrungen hast du da gemacht?
Also, ich habe mit dem Job angefangen, als ich 18 Jahre alt wurde.
Ach,
so
krass,
zwei
ja.
Monate danach.
Ja.
Und zwar in einer Cocktailbar, die gehört tatsächlich meinen Eltern. Und
darfst du den Namen sagen oder müssen wir das beepen?
Ich würde das gerne beepen, weil
okay, dann
ich glaube, sonst irgendwie awkward.
Aber ich bin ja, erzähl es, ich bin gespannt.
Piep, 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 piep.
Ja. Das ist halt am S-Bahnhof Marzahn, was jetzt nicht so die tollste Gegend ist, aber ich muss trotzdem sagen, dass wir immer ganz nette Gäste haben und man merkt halt eigentlich nicht wirklich, dass man jetzt woanders ist. Also,
ja.
Okay, es klingt so fies. Oh, cut das bitte aus.
Ich fand das klang eigentlich gar nicht fies. Ich glaube, ich weiß ganz genau, was du meinst.
Ja, also da sind halt, ja, man ist halt Marzahn so.
Ja, und, ja, ja. Das ist schon ein eigenes Pflaster. Das ist genau das, was ich vorhin meinte. Je nachdem, wo man in dieser Stadt ist, man befindet sich wie in einer anderen Welt. Völlig andere
genau.
Menschen, je nachdem, wo man ist. Komplett, also wirklich, als würde man durch so einen Spiegel in eine Parallelwelt laufen, egal von wo man wohin läuft. Ich habe gewohnt in Altriptow. Das war aber eigentlich auch nur eine Parallelstraße zur Sonnenallee. Und und dort verglichen dann zum Beispiel mit einem anderen Ort, wo ich sehr häufig war, nämlich in Mitte oder im Wedding, einfach andere Welt. Und das ist genau das, was du gerade beschreibst. Das ist echt, das ist so faszinierend an dieser Stadt.
Mhm.
Aber jetzt habe ich dich da unterbrochen. Entschuldige, das wollte ich gar nicht.
Ich würde mir mal ganz kurz noch ein Glas Wasser einschenken.
Ach, du mach das. Ich bleibe nicht, einfach hier und google. Den Namen haben wir ja gebiept, aber ich google mal parallel, wo diese Kneipe gelegen ist. Aber ich muss sagen, ich war da tatsächlich noch nie. Die ist mir völlig neu.
Ja, also die Location ist schon ziemlich cool.
Ja.
Das mit Strandkörben und alles so ein bisschen auf Beach-Location gemacht, angelehnt an der maledivischen Insel, Summer Island. Und sehr cool, auch mit echten Palmen und so weiter.
Cool.
Ist schon sehr nett. Ich habe dort immer am Wochenende gearbeitet.
Ja.
Also freitags und samstags, auch während ich an der Games Academy gelernt habe. Halt einfach auch aus dem Grund, weil ich das Geld brauchte. Und die Games Academy hat mir halt super viel Geld gekostet.
Klar, ja.
Schulische Ausbildung halt. Private schulische Ausbildung.
Ja.
Und es war sehr anstrengend, aber auch sehr cool. Also ich habe dort, es war so das erste Mal, dass ich Erfahrungen im Kellnerbereich gemacht habe. Und ich weiß auch noch, dass ich ganz zum Anfang immer große Angst hatte, auf Menschen zuzugehen,
ja,
um sie zu fragen, was sie trinken möchten.
Ja.
Aber die Leute erwarten das ja von einem. Das war so voll eigenartig. Und ich musste mich dann immer selbst überwinden. Und das allein schon hat mir sehr geholfen, die Person zu werden, die ich heute bin.
Ja, voll
klingt
cool.
Total kitschig, aber
ja, überhaupt
ist halt so.
Null.
Ja, und es war auch immer sehr anstrengend, auch viele Stresssituationen, besonders im Winter, wenn die Leute wirklich alle dann da sind in der Bar und die Bar auch total voll ist. Auch viel koordinieren und alle versorgen, trotzdem nett bleiben und ja, war schon sehr cool. Also ich habe meinen Job dort jetzt nicht gekündigt. Ich bin dort immer noch angemeldet, aber ich habe eben den Wunsch geäußert, dort nicht mehr zu arbeiten, so, weil ich mich mehr auf meine Karriere konzentrieren möchte, auf meine Arbeit und ich auch meine Wochenenden ein bisschen anders verbringen möchte, vor allem so mit 25. Ich habe fast sieben Jahre meiner Wochenenden so ein bisschen für die Bar mit aufgeopfert.
7 Jahre?
Ja.
Wahnsinn.
Das ist richtig krass, also. Ja, es hat natürlich wirklich Spaß gemacht und es sind wirklich coole Leute, die man dort trifft, aber es ist natürlich auch zu einem gewissen Preis und ich möchte das für meinen Teil einfach nicht mehr, ich dadurch auch so viel schon verpasst habe. Es gibt so viele Spiele, die ich noch spielen möchte. Es gibt so viele Leute, die ich treffen möchte, so viele Dinge, die ich machen will, die ich einfach unter der Woche nicht tun kann wegen der Arbeit, weil viel zu tun und so weiter und so fort. Und dann hat man halt keine Lust mehr und will dann schlafen gehen. Und jetzt habe ich eben die Wochenenden dafür und das ist sehr angenehm so. Das gefällt mir gerade sehr.
Konntest du denn während der Zeit, in der du da gearbeitet hast, irgendwas von der Arbeit selbst da mitnehmen, vielleicht sogar auf eine kreative Art und Weise? Ich muss nämlich dran denken, das ist so komisches Nischenwissen, aber ich höre den sehr gerne. Tom Waits, ich weiß nicht, ob du den kennst, ein amerikanischer Singer-Songwriter, auch schon ein bisschen älter und vor allem auch schon ziemlich verlebt. Also der hat echt quasi ab 13 Jahren angefangen, Drogen zu nehmen. Der hat in seiner Biografie geschrieben, der war irgendwie ab 18 war der Türsteher in so einem Jazzclub in New York. Und da hat er erzählt, er fand den Job scheiße, aber er fand es immer toll, an der Tür den betrunkenen Leuten zuzuhören, was die so aus ihrem Leben erzählen. Und aus diesen Anekdoten hat er dann seine ersten Songs geschrieben. Und mit dem Ding im Hinterkopf frage ich mich dann, gab es da irgendwas, was vielleicht dir auch so rückblickend vielleicht irgendwas auf die kreative Ader gegeben hat, wo du gedacht hast, so Mensch, ich serviere hier Drinks, aber irgendwie nehme ich auch ein bisschen was mit für meine kreative Arbeit?
Also für meine kreative Arbeit als Artist jetzt nicht unbedingt, aber ich weiß, wie man manche Drinks zubereitet.
Mm.
Ich weiß so ein bisschen, wie ich mit Stresssituationen umgehe und auch wenn Menschen mal so ein bisschen aus der Haut fahren und auch wie ich dann reagiere.
Ja.
Und generell einfach so ein bisschen so Mathe und Zahlen merken ist auch
um Gottes Willen
gewesen.
Ja.
Weil wir haben halt eine alte Kasse in der Bar und da musste man alles noch mit Papier und Stift machen.
Um Gott. Kannst du das nochmal ausführlich erklären? Was bedeutet das mit Papier und Stift machen?
Naja, wenn die Gäste ihre Getränke bezahlen wollten und beispielsweise in der Gruppe da sitzen und getrennt zahlen möchten, bin ich eben mit Papier und Stift hingegangen habe den Bon auseinandergenommen.
Um Gottes Willen.
Ja. Aber es ist so ein schönes Gehirnjogging, weißt du? Das ist so.
Alles
ist
furchtbar.
Auch ganz entspannt. Aber ich kann komischerweise nicht subtrahieren, ich kann nur addieren.
Ach du liebe Zeit. Also ich habe ja hier auch schon in vielen Podcasts immer wieder erzählt, ich möchte, also so Plan D vielleicht meines Lebens ist, eine eigene Kneipe zu eröffnen. Und da würden dann alle Preise auch einfach nur volle Zahlen als Preise haben. Alle Preise wären runde Zahlen. Also, weiß ich nicht, ein Bier, 2 Euro. Oder ein Cocktail, weiß ich nicht, 5 Euro. Und damit würde ich, glaube ich, mir viele Probleme direkt im Vorfeld aus dem Weg räumen.
Oh ja, oh ja. Das ist immer sehr hilfreich, wenn du wirklich so volle Zahlen hast und da nicht irgendwelche komischen Centbeträge rauskommen. Wir hatten halt auch so ein Rabattsystem, dass wenn du, nebenan war halt so ein, ist halt so ein Kino, und ja, wenn du dort aus dem Kino kommst und deine gültige Kinokarte zeigst, dann bekommst du 10% Rabatt auf deinen ersten Cocktail. Oh Gott, das will
Prozent rechnen auch noch.
Das ging noch, aber ja, inzwischen haben wir halt, haben meine Eltern die Preise so ein bisschen erhöht, ja, aus bestimmten Gründen.
Aus vielen guten Gründen wahrscheinlich.
Ja. Und jetzt sind die Prozentzahlen sehr, sehr ulkig. Also so, wir reden hier von 87 Cent und so weiter, oh Gott, oder 72 Cent. Und das macht es dann noch ein bisschen schwieriger,
oh Gott,
mit dem Rechnen.
Aber ganz spannend, also über so einen Zeitraum in dieser Bar gearbeitet zu haben, hat sich irgendwas über die Jahre verändert? Oder war diese Welt dort in dieser Bar eine, die sich trotz der Zeit, die vergangen ist, sich nie verändert hat? Weil ich frage auch vor dem Hintergrund, gerade Berlin in den letzten 10 Jahren oder so, hat sich ja doch ganz schön verändert, sogar wahrscheinlich noch ein paar Jahre obendrauf. Du weißt es besser als ich. Hast du davon irgendwas in dieser Parallelwelt-Cocktailbar mitbekommen?
Ich weiß nicht, ob das jetzt so gilt, aber früher kamen viel mehr ältere Leute.
Ach.
Inzwischen kommen immer mehr junge Menschen, auch so Gruppen an jungen Menschen, ja, die wirklich gerade 18 geworden sind, 19, 20. Und das ist mir aufgefallen bisher. Aber ansonsten ist das so unsere eigene kleine Welt immer gewesen und war immer ganz entspannt so. Man hat dann über die ganzen anderen Dinge, die in der Welt geschehen sind, nicht weiter drüber nachgedacht.
Ja, ja. Ist das eigentlich eine Erfahrung gewesen, die dich so ein bisschen für die Gastronomie ruiniert hat? Oder trägst du wie ich noch diesen Plan D in dir herum, dass du sagst, okay, wenn das alles nicht klappt mit dem Pinsel und den ganzen Illustrationen und so, könnte ich mir das überlegen?
Ja, ich könnte mir vorstellen.
Wirklich?
Stand heute nicht, weil ich gerade einfach andere Dinge im Kopf habe, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, irgendwann mal wieder zu kellnern. Vor allem, weil ich halt auch ganz gut bin im Kellnern.
Ja.
Und ja.
Also
falls du irgendwann mal deine Kneipe aufmachst, schreib mir eine Nachricht.
Aber das wäre dann in Hamburg und ich fürchte da, also das ließe sich auch, also Berlin, das war echt cool, aber ich glaube, bin da jetzt raus aus diesem Kapitel.
Ach, ich komme auch nach Hamburg.
Ja, ist das? Also das Wetter wäre auf jeden Fall auf deiner Seite. Ich habe es eingangs schon gesagt, einer der Gründe, ohne Witz, warum ich hierher gezogen bin, ist, die Berliner Sommer waren mir einfach zu krass. Also ich hätte es ja nie gedacht, weil für mich als süddeutschen Menschen ist Berlin Norddeutschland und dort dann die Temperaturen, die haben mich völlig überrascht. Also die Sommer dort, 30 Grad plus war normal. Mhm. Meine Wohnung in Altriptow war so doof gelegen von ihrer Lage her, dass da auch wirklich, dass sich das aufgeheizt hat wie in einem Backofen bei 200 Grad mit Umluft. Und das ist hier etwas in Hamburg, jetzt momentan die letzten 2 Tage war es auch ein bisschen gnadenlos, aber sonst, ich blicke jetzt einer Woche entgegen, sehe ich auf der Wetter-App 20 Grad Maximum und das ist ich bin so selig, es ist so schön.
Das ist ja ein Träumchen.
Ja, wirklich, also das wäre dann die Bedingung, mit der du offenbar leben kannst, das ist schön.
Ja, mal schauen, also ich sag dir Bescheid. Aber
noch läuft es ja gut, was wieder die gute Brücke ist, zurück zur Realität und zu dem Leben, das du gerade führst. Also ich habe gelesen, du bist Lead Artist von Paint Bucket Games. Jetzt frage ich mich natürlich, wie ist das denn passiert? Also wir haben jetzt schon festgestellt, 2019, da bist du ins Team dazugekommen und jetzt schreiben wir das Jahr 2022 Lead Artist. Was war dazwischen? Gibt's da große Meilensteine, die du da rausheben würdest, wo du sagen würdest, so das hat dich beruflich irgendwie weitergebracht, das waren wichtige Dinge, die du gemacht hast?
Also wir sind ja sehr gewachsen und auch in der Anzahl an Artists. Und ich war tatsächlich auch sehr überrascht, dass mir diese Position vorgeschlagen wurde, die ich ja dann noch angenommen habe. Ich denke, das war so ein bisschen der Hintergrund. Also, dass ich habe halt schon im Vornherein immer versucht, die anderen Artists so ein bisschen zu koordinieren, ja, und Meetings zu vereinbaren und auch mit den anderen Departments im Kontakt zu stehen. Und ich denke, dass das so der ausschlaggebende Punkt war. Und jetzt darf ich es halt offiziell machen, so offiziell, ja, als Lead Artist, was sehr cool ist.
Ich wollte gerade fragen, ist das eine Rolle, in der du dich wohlfühlst?
Ja, also ich probiere mich momentan noch aus. Ich bin es ja auch noch nicht so lange. Aber es macht mir bisher viel Spaß. Also, ja, es ist schon cool. Ich sag immer cool, es tut mir leid, aber okay,
nö, also
cool,
das
halt,
ist vollkommen okay. Ich freue mich über die Nennung. Nee, Quatsch. Aber vielleicht auch nochmal für die Leute da draußen, aber auch so ein bisschen für mich, ehrlich gesagt. Du hast schon so gerade ein bisschen angerissen, aber was ist denn dann eigentlich der Unterschied von einem, ich sag mal, normalen Artist im Gegensatz zum Lead Artist?
Naja, ich bin quasi die Schnittstelle zwischen dem Art Director und,
okay,
dem, in Anführungsstrichelchen, normalen Artists.
Ja.
Und versuche die dann auch ein bisschen anzuleiten und trage dann auch Dinge an den Art Director Sebastian Schulz weiter,
ja,
und so weiter.
Ja.
Bin da immer so im Austausch.
Ja.
So das Bindeglied,
ja,
so gesehen.
Vielleicht, um das Ganze mal so praktisch zu unterfüttern, von dem, was du jetzt sagen kannst, ohne dass wir nochmal den Beep-Button rausholen müssen, wenn wir jetzt quasi, also sagen wir einfach mal morgen, morgen ist Freitag, wenn du morgen zu deinem Arbeitsplatz kommst, beziehungsweise deinen Arbeitsdesktop öffnest, was sind denn jetzt gerade so aktuell die Dinge, also gerne auch sehr abstrakt und ohne konkrete Namen und so, mit denen du dich so herumschlägst? Also arbeitest du momentan viel an Illustrationen oder bist du gerade in so einer Phase, wo du viel koordinieren musst? Was bewegt sich da gerade bei dir so?
Ich mache momentan viele Meetings. Ich erstelle Prioritätslisten für,
ach, krass,
Grafiken.
Ja.
Wir sind auch so noch in der Pre-Production für unser jetziges Projekt,
ja,
und da muss halt viel geplant werden und ich zeichne auch ab und zu, aber ich mache es nicht mehr so oft, wie es vorher war. Also momentan ist es wirklich sehr meetinglastig und,
ja,
Listen schreiben und Art Guideline schreiben und so weiter und so fort. Und die anderen dann anleiten und denen so ein bisschen sagen,
ja,
so, was jetzt ansteht und was nicht und was wichtig ist und was nicht. Ja, das ist so momentan mein Aufgabenbereich.
Merkst du, dass sich da irgendwie kreative Energie aufstaut oder fühlst du dich da trotzdem ganz gut aufgehoben, wenn du einfach deine ganze Energie in diese Organisation reinsteckst?
Ich mag beides tatsächlich.
Ah,
also,
ja,
die anderen Artists machen halt tolle Arbeit,
ja,
und das beruhigt mich und das finde ich super. Deswegen habe ich da nicht den Drang, auch unbedingt was mit beizusteuern.
Ja.
Falls,
verstehe,
das Sinn macht.
Ja,
okay,
nee, total. Weil ich habe nämlich, ich frage deswegen auch, weil ich habe hier in der Vergangenheit auch schon häufiger Illustratorinnen sitzen gehabt, die dann erzählt haben, sie sitzen viel an Auftragsarbeiten oder müssen genauso wie du auch viel koordinieren, viel planen, viel organisieren und merken dann, dass sich in ihnen irgendwas aufstaut, was sie vielleicht in privaten Projekten dann loswerden müssen. Und deswegen fragte ich mich, ob das bei dir auch so ist. Aber es klingt ganz so, als wird dieser zweite Aufgabenbereich, wie gesagt, die Organisation, die Logistik und all das, ebenfalls dir total gut in die Karten spielen.
Ja, also ich zeichne trotzdem im Privaten,
ah,
total viel,
okay,
und total,
ja,
gerne und auch total anders, als ich für Paint Bucket Games jetzt,
ja,
zeichne. Ich finde, das ist ein ganz guter Ausgleich, deswegen,
ja,
bin ich voll zufrieden momentan.
Ja, hast du denn das Gefühl, so, du hast ja jetzt schon einiges erreicht, so mal so als kleines Zwischenfazit, dass dich die Games Academy und die Ausbildung dort auf das vorbereitet hat, was du jetzt im Arbeitsleben wirklich leisten musst? Oder gibt's da so eine Gap, sage ich mal, so eine Lücke zwischen Ausbildung und Berufsrealität?
Ja, es hat mich schon in gewisser Weise vorbereitet und mir ein paar Grundkenntnisse gegeben, beispielsweise in 3D-Art. Ich selbst mache kein 3D, aber ich weiß im Grunde so ungefähr, wie es funktioniert. Und ich weiß auch, dass ich, wenn ich mich da wieder einfuchsen würde, würde ich es auch irgendwie hinbekommen und wieder lernen. Ich persönlich finde, dass die Games Academy besonders gut dafür ist, um Kontakte zu knüpfen.
Ja.
Natürlich, man lernt auch super viel, auch von den Dozenten, die dort sind. Das ist total cool. Und auch die Projektarbeit mit den anderen Menschen, total klasse. Und da lernt man schon sehr viel mit. Ich meine, an der Games Academy habe ich auch mein allererstes Spiel jemals gemacht. Und das war schon eine Erfahrung.
Ja.
Und auch zu sehen, wie dieses Spiel oder diese Spiele in dem Fall natürlich dann auch ankommen bei den anderen. Das ist sehr, sehr großartig anzusehen. Ich suche jetzt schon nach anderen Wörtern für cool. Man merkt vielleicht.
Ich hab's gemerkt. Sie holt richtig tief Luft. Was ist denn da los? Sucht sie wirklich nach dem Synonym?
In meinem Hinterkopf so, sag nicht cool.
Doch, sag ruhig cool. Das ist in Ordnung. Okay, ich hab das Wort gekauft. Ich darf das so oft benutzen und meine Gäste auch. Also bitte immer raus damit.
Ja, auf alle Fälle, ja, der Kontakt mit den anderen Menschen hat mir eigentlich viel mehr gebracht als alles andere. Ja. Klar, ich habe trotzdem viel gelernt, so, aber ich meine, wenn man schon mal sieht, so meine jetzigen Chefs sind meine ehemaligen Dozenten gewesen und das sagt eigentlich schon viel aus.
Ja, ja.
Und wenn ich nicht an der GA gewesen wäre, dann hätte ich die niemals kennengelernt. Und auch die ganzen anderen Leute, mit denen ich jetzt in Kontakt bin und die auch bei Ubisoft und Co. sind. Und ja. Man hat dann eben so seinen kleinen eigenen Kreis, seine eigene kleine Bubble und die wird immer größer. Angefangen von der GA, mit der GA und dann mit den Messen. Und dann geht's immer weiter.
Überhaupt, das habe ich immer wieder auch gehört, hier auch in Gesprächen, aber auch abseits dieses Podcasts hier, dass gerade auch zum Beispiel Institutionen wie die Games Academy natürlich auch Leute ausbilden, aber auch so wichtig sind als Sprungbrett, weil man dort eben Leute kennenlernt, die einem später weiterhelfen können. Das ist so ein wiederkehrendes Theme, oh mein Gott, das ist einfach der Weißwein aus Frankreich, lässt mich Englisch sprechen. Du weißt, was ich meine. Das ist der rote Faden, der sich da durchschlängelt und der immer wieder sichtbar ist. Und es ist so spannend, dass du das auch erzählst. Apropos Paint Bucket und die ganzen Dinge, die du dort machst. Es gibt ein Projekt dort, das wir gemeinsam quasi gemacht haben. Und darauf wollte ich auch unbedingt noch zu sprechen kommen. Weil ich hatte... Also eigentlich ist es ja Blödsinn, weil ich hatte die ganze Zeit die Möglichkeit, dich mal zu fragen. Aber dann habe ich es irgendwie mich nie getraut und nie gemacht. Und dann jetzt sitzen wir hier quasi zusammen. Und dann dachte ich mir, okay, wenn wir schon in diesem Aufzug eingeschlossen sind, kann ich die jetzt auch einfach mal quasi fragen, während das Mikrofon in diesen Raum reingehalten wird. Und zwar, wir haben hier zusammengearbeitet an diesem Spiel Forested Broad. Diese Geschichte eines Zwangsarbeiters, die ich recherchiert und geschrieben habe. Und du warst bei den Illustrationen maßgeblich mit beteiligt.
Ja.
Und da gibt's eine Sache, und da war ich die ganze Zeit so neugierig, wie sah es hinter den Kulissen aus? Ich kenne natürlich das Ergebnis, aber wie sah es hinter den Kulissen aus? Und zwar habe ich im Rahmen dieser Geschichte ein Kapitel auch geschrieben, das sich drehte darum, dass die Protagonisten des Spiels sich einander so eine kleine Geschichte erzählen, in der eine Katze eine große Rolle spielt. Und diese Geschichte, die ging mir sehr zu Herzen. Ich hoffe, Zukunftsstorm wird in der Anmoderation gebührend erklären, worum es in der Szene geht und was man sich da vorstellen muss. Und da war ich also hoch emotional. Und in meinem Kopf hatte ich eine ganz genaue Vorstellung, wie das aussehen muss, als ich es geschrieben habe. So. Und dann gab ich das alles ab und die Leute sprachen mit mir und sagten so cool und hier noch Feedback und so weiter. Und dann war das für mich abgehakt. Und dann sah ich kurz darauf die ersten Entwürfe und Illustrationen von dir, von diesen Tieren und von dieser Szene. Und mein Herz ging auf und ich dachte mir, mein Gott, also was für ein talentierter Mensch. Unglaublich. Also es sieht so toll aus und die Essenz meiner Worte wurden von dir so gut umgesetzt in Bild und Grafik und Pinselschwünge. Und jetzt wollte ich dir das nicht nur sagen, sondern auch mal fragen, wie hast du das gemacht? Also hast du dir diesen Abschnitt dieser Geschichte durchgelesen und einfach losgelegt? Oder wie muss ich mir diesen künstlerischen Prozess vorstellen?
Also erstmal vielen Dank. Ich habe mich auch riesig über Figaro gefreut. Ja. Ohne Mist. Lieblingskapitel ever. Ich trage auch gerade meine Kopfhörer mit Katzenohren. Also ich leb's voll.
Wunderbar.
Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie es war, aber ich habe mich einfach sehr gefreut, dass eine Katze vorkommt und habe dann einfach angefangen, diese Katze zu painten. Ich glaube, Figaro ist auch eine der wenigen Figuren in dem Spiel, die eine Blinking Animation hat, also ein Augenblinken.
Ja.
Ich bin voll aufgegangen in dem ganzen Ding. Ich fand das so cool und wir haben ja da auch im Nachhinein noch mal eine Illustration von der Barbara Jedin,
die
viele der Grafiken gemacht hat für das Spiel. Und dann auch für das Buch später angefragt. Und da war unter anderem ja auch diese Marktplatz-Szene dabei. Das war dann auch nochmal super, dann diesen kleinen Korb mit Figaro und Figaro da so reinzuziehen. Das war sehr toll. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich das machen durfte. Und ich glaube, soweit ich mich entsinnen kann, ging das auch recht fix. Also ich habe halt diese Katze gezeichnet und alle fanden es toll. Und dann war die Katze im Spiel. Also quasi die Katze im Sack.
Sehr gut. Ich habe mir nämlich, weil ich finde das auch so beeindruckend, weil, also ich meine, ich mache das ja mit Worten und ich meine, mit Worten kann man beliebig genau erklären, aber es bleibt oft dann trotzdem noch so ein bisschen Lücke übrig, dass die Menschen, die das lesen, auffüllen können mit ihrer eigenen Fantasie. Aber Menschen wie du, die dann wirklich Dinge illustrieren, die füllen ja auch diese letzte Lücke aus und zeigen was Handfestes und wirklich was Konkretes. Und an dem kann man sich dann stoßen oder man kann das toll finden. Und dazu gehört, finde ich, auch auf eine Weise sehr viel Mut. Und dann diese Illustration einfach so aus dem Bauch heraus rauszuhauen, ich fand das so beeindruckend. Und wenn ich dann so richtig zuhöre, dann klingt das so, als wäre das eigentlich so einfach ein Gefühl gewesen, das du dann gezeichnet hast. Also du hast das gelesen und eine Vision vor Augen gehabt, wie das aussehen soll.
Genau, also ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber ich hatte ja auch eine Präsentation vorbereitet mit Mockups von dem Spiel und da war ja dann, war der Figaro ja auch schon dabei als unordentliches Sketch eben,
ja,
als Skizze. Und ich habe es eigentlich einfach schon vor Augen gehabt. Also ja, ich habe mir schon genau vorgestellt, wie es aussieht und wie man dann den Kater in den Korb setzt und so weiter. Also es war einfach da. Vielleicht habe ich da auch einfach Übungen von Through the Darkest of Times noch, ja, weil Jörg mir auch einfach Texte gegeben hat und von wegen, ja, mach mal jetzt, illustrier mal. Und dann habe ich das halt gemacht. Und so war es in dem Fall auch.
Das ist übrigens auch was, wo ich dich mal fragen wollte. Through the Darkest of Times, bei dem Spiel, was genau hast du da gemacht und wie bist du da vorgegangen? Das ist jetzt eine große Frage, aber ich lasse dich jetzt einfach mal aussuchen, wo du da ansetzt, weil auch das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor.
Bei Through the Darkest of Times habe ich die ganzen Grafiken gemacht.
Ja.
Die Hintergrundgrafiken, die Charaktere, wow, Character Designs, auch ein bisschen UI und so weiter. Und auch diese kleinen Postkarten, die man sieht, ja, wenn man eine Mission öffnet. Also ganz zum Anfang, als ich bei Paint Bucket angefangen habe, war das alles noch ein bisschen so, ich habe mich noch herangetastet an den Stil, habe dann auch Schulle, also Sebastian, immer mal wieder gefragt, mhm, ob das gut ist, kann ich das so machen und passt das so, und war halt immer ganz fein, und irgendwann wurde es immer mehr und dann wurde die Zeit auch immer knapper und dann habe ich einfach angefangen zu produzieren und zu machen und einzubauen und Parallax-Effekt und kleine Animationen reinzuhauen in das Projekt. Und ja, so war das eigentlich. Also es ist ziemlich kurz zusammengefasst, aber ich habe einfach die Texte bekommen und manchmal auch Referenzbilder, habe dann ab und zu noch Fragen gestellt und habe dann einfach angefangen, die Sachen zu zeichnen. Es war halt immer so gut aus, es war immer so gut beschrieben, dass ich mir schon gut vorstellen konnte, was am besten aussieht für diese Szene.
Das Spannende ist ja, Through the Darkest of Times hat einen ganz anderen Stil als zum Beispiel dieses Forest Abroad und auch nochmal ein ganz anderes als das Itch.io-Spiel, an dem du mitgearbeitet hast. Würdest du eigentlich sagen, du hast so einen, auch noch einen eigenen persönlichen Stil, oder bist du besonders gut darin, dich an diese Aufreger anzupassen und diese Vorlagen möglichst gut auszufüllen?
Ich mag es sehr gerne, mich an andere Stile anzupassen, ja, und die so nachzuahmen. Ich zeichne auch im Privaten total gerne im Manga-Style, so von,
ach, krass,
beispielsweise so One-Piece-Style und so weiter. Ja. Das ist jetzt auch beispielsweise mein Profilbild auf Twitter. Oder auch von My Hero Academia und Naruto kann ich auch ein bisschen nachahmen. Da habe ich halt immer Übungen anders. Da habe ich immer ein bisschen Erfahrungen gesammelt und es hat mir immer super viel Spaß gemacht. Und das wende ich dann auch so bei den Projekten, an denen ich jetzt so arbeite, an. Stille.
Oh Gott, du warst gerade, der Satz war ja schon vorbei, der war plötzlich,
oh,
es klang so.
Tut mir leid, falls er nicht vorbei war, dann, also falls es so klang, aber vielleicht habe ich auch was vergessen zu sagen, was ich sagen wollte, aber der Nebensatz ist so untergegangen, dass ich es dann einfach vergessen habe.
Achso, in meinem Kopf hatte ich das Gefühl, da fehlen noch mindestens 3 Worte und da war ich ganz gespannt, okay, wie die klingen, aber es kann auch sehr gut an den 30 Grad draußen liegen. Aber ich finde das ganz spannend, dass du damit dann auch so cool bist, weil auch da wieder, ich habe Gespräche schon hier geführt mit Menschen, die das so ein bisschen als eine, ich sag mal, als eine kleine künstlerische Krise wahrgenommen haben, dass sie gemerkt haben, hey, ich bin total gut daran, Auftragsarbeiten zu erfüllen mit ganz unterschiedlichen Stilen, aber mir fehlt so eine eigene künstlerische Identität. Und das höre ich bei dir zum Beispiel gar nicht raus.
Ja, das hatte ich früher. diese Identitätskrise.
Ach, wirklich?
Man ist immer so, es ist halt unter Artists sehr bekannt. Ja. Man weiß immer nicht, was für einen Stil man wirklich hat und macht sich darum immer einen Kopf und so weiter. Habe ich früher eben auch gemacht, noch vor ein paar Jahren. Inzwischen ist mir das halt relativ egal und ich denke gar nicht mehr drüber nach. Ich mache einfach, was mir Spaß macht.
Ja.
Und wenn das, was mir Spaß macht, das Nachahmen von anderen Artstyles ist, dann ist es halt so. Dann habe ich eben nicht meinen eigenen Stil, sondern ahme eben nach.
Ja, voll.
Und habe da eben meinen Stil vielleicht irgendwie mit versteckt. Ist ja bei Through the Darkest of Times auch so gewesen, dass es klar sehr angelehnt war an den Konzepten von Sebastian, aber ich habe trotzdem noch meine eigene Note mit reingebracht.
Ja. War diese Krise eine, die du richtig aktiv hast angehen müssen, oder war das etwas, was sich einfach mit der Zeit quasi von alleine erledigt hat? Vielleicht auch mit so einem wachsenden Selbstbewusstsein durch deine Arbeit, die du machst?
Das ist von alleine weggegangen.
Ach ja, das ist ja toll, ja.
Ich kann es dir auch nicht erklären.
Ja.
Vielleicht bin ich einfach erwachsen geworden.
Ja, aber das ist doch schön. Also das
Keine Ahnung.
Das ist ja wirklich schön. Und jetzt mit Blick auf die Zeit. Wir sind quasi schon, wir kratzen schon an den äußersten Grenzen unseres Zeitbudgets. Aber ich habe noch eine Frage. Und zwar, das läuft ja alles von außen zumindest gesehen ziemlich gut bei dir und Paint Bucket Games und so weiter. Aber gibt's denn trotzdem, also Plan D haben wir ja schon kennengelernt, die Kneipe in Hamburg. Aber gibt's denn davon abgesehen noch andere Pläne in der mittelfristigen Zukunft, sage ich mal, die du gerne umsetzen wollen würdest? Gibt's da was? Irgendwas, was dir in deinem Kopf herumspukt?
Also abgesehen davon, dass ich gerne von oben bis unten tätowiert sein möchte, gibt es da nichts. Also ich bin halt so eine Person, wenn es kommt, dann kommt's.
Ja.
Und ich verschwende, oder nicht verschwende, aber ich mache mir da jetzt nicht allzu viele Gedanken.
Ja.
Ich denke, dass es einfach irgendwie schon passieren wird und irgendwas wird kommen, irgendwer wird um die Ecke kommen und sagen, hey Vivi, voll cool, lass mal was zusammen machen oder keine Ahnung. Also ja, ich habe da nichts Konkretes in Planung.
Das klingt so wunderbar entspannt und lässig. Ich lasse mich davon einfach mal inspirieren. Als jemand, der sich sehr viele Gedanken um solche Dinge macht, ich finde das so wunderbar erfrischend, gemütlich einfach, diese Einstellung. Das ist schön.
Freut mich, dass ich dich inspirieren kann.
Du, ich fand das ohnehin. Das war so ein interessantes Gespräch. Ich habe mich auch so gefreut, dass ich mal diese ganzen Dinge, die ich dir eh schon mal sagen wollte, jetzt mal persönlich sagen konnte, so direkt und nicht in irgendeinem Slack-Nachrichten-Channel, sondern mal so. Du, ich fand das sehr schön. Ich fand das so interessant. Also wirklich.
Ganz kurz. Ohne Mist, ich hatte auch ein bisschen Angst, dich auf Slack anzuschreiben.
Oh,
ich wollte
Angst?
Dir auch schreiben.
Oh,
nicht Angst, aber ich war so, du meintest ja vorhin, dass du so ein bisschen dich nicht getraut hast, mir zu schreiben wegen Figaro und so weiter. Und mir ging das ähnlich. Ich wollte dir auch schreiben, dass ich das total toll finde und alles und total cool.
Ach, toll.
Aber ich habe es dann halt nicht gemacht. Ich war dann so, ich weiß auch nicht. Vielleicht mache ich das lieber nicht. Aber jetzt weißt du es. Ich fand die Zusammenarbeit auch sehr toll. Ich fand deine Texte sehr cool.
Ach.
Cool, haben wir wieder das Wort. Und vielleicht arbeitet man ja mal wieder irgendwann zusammen.
Ja,
würde
mich freuen. Wie gesagt,
cool.
Plan D, der schwebt jetzt in der Luft. Aber du, da freue ich mich ja wirklich drüber. Guck mal, das ist doch wunderschön. Allein dafür hat es sich ja schon gelohnt, das Gespräch, aber auch wegen der vielen anderen Dinge, die du erzählt hast. Also wie gesagt, das war super spannend, dich jetzt endlich mal auf diese Weise persönlich kennenlernen zu können. Und ich will einfach nur sagen, toi, toi, toi und so viel Erfolg und Glück für die Zukunft und deine zukünftigen Projekte. Und wenn ich mal im Saftladen herumtue, ne, bei der nächsten Gelegenheit, gebe ich einfach Bescheid und dann kann ich das alles auch nochmal persönlich sagen.
Ja, vielen Dank. Dann trinken wir ein Weinchen zusammen.
Oh, ich freue mich. Rotwein, Weißwein, das ist mir ganz gleich.
Ja, alles einfach.
Alle Weine.
Let's go.
Okay. Also ich wünsche dir eine fantastische Restwoche und überhaupt einfach eine tolle Zeit. Und dann sage ich einfach, wir hören und sehen uns vielleicht bald wieder.
Ja, die wünsche ich dir auch. Vielen
Dankeschön.
Dank.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
So, das war mein Gespräch mit Vivian, das mir wirklich sehr gut gefallen hat. Sehr sympathischer Mensch, eine tolle Stunde, wie ich finde. Ich hoffe, euch geht's genauso. Wenn dem so ist, an dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis. Ihr könnt diesen Podcast bewerten beim Podcast, Podcast, Anbieter eurer Wahl. Apple, iTunes, Spotify, was auch immer, mit Sternchen bewerfen. Das freut mich und mein Herz, aber auch die Menschen da draußen, die dann dank der Magie des Algorithmus aufmerksam werden können auf diesen tollen Podcast. Apropos toller Podcast. Jeden Freitag gibt's besondere Premium-Podcast-Formate für die Menschen, die Orgel Cool mit knapp 5 Euro im Monat unterstützen. Das kann man durchaus mal hinblättern für die Arbeit, die ihr dafür bekommt. Die Arbeit, die ihr dafür bekommt. Ihr bekommt dafür keine Arbeit, ihr bekommt die Ergebnisse meiner Arbeit. Mein Gott. Marketing-Dom hat wieder zugeschlagen. Jedenfalls, ich danke euch sehr fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit, für eure lieben Worte. Und dann sage ich einfach, wir hören uns bald wieder in aller Frische und hoffentlich bei 10 Grad kühler.